HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Große Erleichterung im Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Darmstadt. Die Jupiter-Sonde JUICE ist am Freitag auf ihre lange Reise gestartet. Am Donnerstag hatte es wegen schlechtem Wetter erstmal nicht geklappt. Doch am Freitag hob eine Ariane 5 Rakete mit der ESA-Raumsonde pünktlich um 14.14 Uhr unserer Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Unsere Reporterin Petra Demand hat den Start im ESOC, das ist das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt, verfolgt. Von dort aus wird die Mission gesteuert. Und mein Kollege Dirk Wagner hat sie im Gespräch zuerst gefragt, wie denn vor Ort nach dem erfolgreichen Start die Stimmung war.
Ja, die sind sehr erleichtert. Also gestern, das war doch relativ ernüchternd, auch wenn die natürlich professionell schon das mit einkalkuliert hatten, dass es nicht klappen könnte. So eine gewisse Ernüchterung war da gestern schon da. Heute habe ich ein ganz viele strahlende Gesichter geschaut, auch wenn es zwischendurch noch mal ein bisschen knifflig war, aber inzwischen sehr erleichterte Stimmung hier.
Dass die Rakete abhebt von der Rampe, ist ja das eine, aber die muss dann ja auch erfolgreich fliegen und die Raumsonde zum richtigen Zeitpunkt abtrennen, damit die alleine weiterfliegen kann. Hat das denn bislang alles funktioniert und wie sehen die nächsten Schritte aus?
Also der Start der Rakete hat geklappt. Auch das Abtrennen von der Oberstufe hat geklappt, wie das geplant war. Dann der nächste Punkt war das erste Signal von der Sonde. Das war so ein bisschen eine knifflige Sache. Das kam etwas verspätet. Da haben alle nochmal die Luft angehalten. Das war das, was ich eben meinte. Da haben sie alle wirklich wie gebannt auf die Monitore gestarrt. Das kam so 10, 15 Minuten verspätet, kam dann das Signal. Das ist jetzt auch endlich da.
Das ESOC in Darmstadt hat ja kurz nach dem Abtrennen von der Rakete erfolgreich die Steuerung von JUICE übernommen. Welche Aufgabe hat denn das Team dort in den kommenden 8 Jahren? Das ist ja echt eine lange Zeit.
Na, jetzt geht's erstmal drum, also wenn und alles soweit startklar ist, dann werden erstmal alle Instrumente durchgetestet und geguckt, ob die den Start überlebt haben. Die Sendemasten werden ausgeklappt in den nächsten Wochen. Dann wird geguckt, dass die Instrumente auch die richtigen Daten produzieren, wird kalibriert. Das dauert dann auch nochmal Monate. Dann geht's langsam in diese Cruise-Phase, wo dann einmal pro Woche geguckt wird, ob alles noch in Ordnung ist. Da werden Daten runtergeladen und dann kommen natürlich diese vertrackten Schwerkraftmanöver, wo die Sonde so um Planeten rumschwingt, Swing-Bys, um einfach Energie zu holen, um schneller voranzukommen. Und ab 2031, da soll die Sonde dann ja beim Jupiter sein, da geht's dann mit der richtigen Forschung los.
Eine wirklich lange Mission. Der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und er ist vor allem interessant, weil den Monden Europa, Ganymed und Callisto nachgesagt wird, dass sie riesige Ozeane haben unter ihren Eispanzern, wo sich dann vielleicht, möglicherweise eventuell Lebewesen wohlfühlen könnten. Wie soll JUICE diese Monde denn untersuchen?
Insgesamt 10 Instrumente sind da in JUICE verbaut. Das ist zum Beispiel ein Laser-Altimeter, das tastet so die Oberfläche ab. Also der landet ja nicht, ne? Der fliegt ja einfach nur da so rum. 35 Mal kommt er an den Monden vorbei. Es gibt ein Radar-Echolot, eine Kamera und Vorrichtungen, um Strahlungen und um Partikel in der Umgebung zu erkennen. Und diese ganzen Daten werden eben bei diesen Vorbeiflügen gesammelt. Und dann gibt's immer Abschüsse, Datenabschüsse nenne ich das mal, die dann zur Erde gestrahlt werden, gesendet werden. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt, ob wir was finden.
Sagte unsere Darmstadt-Reporterin Petra Demand im Gespräch mit Dirk Wagner zum Start der Jupiter-Sonde JUICE am Freitag. Seit gut 3 Wochen stehen sie an der Raststätte Gräfenhausen West in der Nähe von Darmstadt und streiken für eine faire Bezahlung. Die Rede ist von usbekischen und georgischen Lkw-Fahrern. Ihr polnischer Spediteur Lukas Masur hat ihnen offenbar seit Monaten keinen Lohn mehr gezahlt. Doch seit Freitagmorgen ist nun Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Denn das Unternehmen hat gezahlt, zumindest einigen Fahrern.
Hier auf der Raststätte in Gräfenhausen herrscht Aufregung. Die streikenden Lkw-Fahrer stehen zusammen. Einer von ihnen hat sein Geld bekommen. Er zeigt auf sein Handy Zahlungseingang beim Online-Banking.
Chassis! Okay, let's go to our office again. Continue what we started.
Hat unser Freund sein Geld bekommen? Ja, rufen die Fahrer. Dann gehen wir jetzt zurück in unser Büro und machen weiter. Wichtig ist, dass jeder einzelne Fahrer sein Gespräch mit der Höhe des Betrags endet und dass es sofort überwiesen wird, sagt Edwin Atema. Er ist Gewerkschafter aus den Niederlanden vom internationalen Netzwerk Faire Mobilität und berät die Lkw-Fahrer hier. Ein Lkw ist hier an der Raststätte Grevenhausen bei Darmstadt als Büro umgebaut. Viele Fahrer sitzen und telefonieren. Für jeden, der den Geldeingang bestätigt, wird ein Zettel an die Wand gehängt mit Kennzeichen und Höhe des Betrags. Anna Weyrich vom Deutschen Gewerkschaftsbund, ebenfalls Abteilung Faire Mobilität, erklärt, worauf die Fahrer achten müssen.
Es gab aber, sagen die Fahrer in der Vergangenheit, auch immer Spielereien mit dem Wechselkurs. Das heißt, dass ihnen ihren Boden Euro versprochen, dann werden aber Zloty überwiesen und dass die Fahrer meinten, dann auch Merkwürdigkeiten beim Wechselkurs wahrgenommen zu haben. Deswegen ist es wichtig, halt die Summe in Euro festzusetzen.
Unter den Lkw-Fahrern, die zum großen Teil aus Georgien und Usbekistan stammen, herrscht angespannte Erwartung.
Also ich meine, die Fahrer stehen jetzt hier teilweise schon seit 3 Wochen. Das ist einfach richtig zäh. Die Fahrer haben alle kein Geld mehr. Die Familien warten dringend darauf, dass Geld überwiesen wird. Das heißt, die gehen auf dem Zahnfleisch. Das ist für die wirklich hier ein harter Kampf. Deswegen ist es natürlich eine Art von Erleichterung, dass es jetzt endlich Zeichen gibt, dass sich hier endlich etwas tut. Aber wie gesagt, das Misstrauen ist sehr, sehr groß.
Gerade erst hatte der polnische Großspediteur Lukasz Mazur noch mit juristischen Schritten gedroht und einen Anwalt beauftragt. Vorwurf, die Lkw-Fahrer hätten 39 Fahrzeuge unterschlagen. Dann gab es falsche Versprechen. Dass dieser Streik nun hohe Wellen schlägt, ist gut, sagt Gewerkschafterin Weyrich.
Also es geht hier nicht nur um das Geld, das jetzt hier gerade gefordert wird, sondern es geht ja um viel mehr. Es geht um die Arbeitsbedingungen insgesamt in dieser Branche und darum, wie halt diese ganze Branche funktioniert. Und da muss sich einfach grundsätzlich was ändern. Und da sind die Fahrer nicht raus. Also die Probleme wird es im nächsten Arbeitsverhältnis wiedergeben.
Jetzt wird erstmal weiter verhandelt. Mehr als 60 Fahrer müssen ihr Geld sehen. Vorher geben sie keine Fahrzeuge raus. Hoffnung, dass es gut ausgeht, ist da.
Unsere hr-Inforeporterin Nina Michalk hat für uns über die streikenden Lkw-Fahrer in Südhessen berichtet. Ein lauter Knall und die Nacht ist vorbei. Kriminelle Banden jagen auch in Hessen regelmäßig Geldautomaten in die Luft, um an Bargeld zu kommen. Inzwischen ist das die gängige Form des Bankraubs. Doch jetzt reagieren die Banken endlich. Sie rüsten mit Sicherheitstechnik nach, um sich gegen Sprengversuche zu wappnen. Reporterin Birgitta Söling berichtet, was die Banken und Sparkassen in Wiesbaden vorhaben für mehr Sicherheit.
Mehr als 40 Mal haben Bankräuber im vergangenen Jahr in Hessen Geldautomaten gesprengt. Auch in diesem Jahr reißt die Serie nicht ab. Das LKA warnt inzwischen davor, Geldautomaten in Wohngebäuden aufzustellen. Die Verwüstungen sind enorm. Johannes Dorn wird diese Nacht so schnell nicht vergessen. Er lebt mit seiner Familie über einer Sparkassenfiliale in Bickenbach.
Das war ein sehr lauter Knall. Man hat auch die Erschütterung gespürt. Man hat auch aus dem Fenster sehen können, wie da eine große Rauchdruckwelle oder Splitter geflogen sind.
Doch die Banken reagieren jetzt. Die Nassauische Sparkasse in Wiesbaden etwa wird bis Ende des Jahres für 1,7 Millionen Euro alle 200 Geldautomaten in Wiesbaden und Umgebung umrüsten, um sich gegen Sprengversuche zu wappnen. Sie wird nur die höchste Sicherheitsklasse verwenden, die SB-Bereiche nachts dicht machen und mit Kameras überwachen, erklärt Vorstand Michael Baumann.
Und der letzte Schritt, den wir jetzt gehen, das ist das Thema Einfärbetechnik, dass Farbpatronen ausgelöst werden, die quasi die Geldscheine dann für den täglichen Gebrauch nicht verwendbar machen.
Solche Farbpatronen sind in Frankreich, Belgien und den Niederlanden längst gesetzlich vorgeschrieben, mit gutem Erfolg. Den Vorwurf, dass sich die Banken mit Präventionsmaßnahmen in Deutschland viel zu viel Zeit lassen, weist Michael Baumann zurück.
Also ich glaube, wenn man unsere Schäden sieht, an den Bausubstanzen und an der Technik von einem 7-stelligen Betrag, da wird ja kein Geldinstitut sagen, also das ist ein Thema, wo man sich nicht drum kümmern will.
Besser als Farbpatronen soll Klebstoff wirken, um die geraubten Geldscheine unbrauchbar zu machen. Doch dafür gibt es in Deutschland keine Freigabe von der Bundesbank, die im Schadensfall die Banknoten ersetzt, betont Michael Baumann von der Nassauischen Sparkasse.
Also für uns derzeit nicht einsetzbar.
Bekämpfen lassen sich die Automatensprenger nur gemeinsam. Innenministerium, LKA und Banken haben deshalb eine Allianz geschmiedet. Der Wiesbadener Polizeipräsident Felix Paschek ist froh darüber, dass die Nassauische Sparkasse und andere, etwa die Sparkasse Gießen, die Präventionsmaßnahmen jetzt umsetzen.
Da freuen wir uns sehr, dass die NASPA jetzt einen großen Schritt nach vorne gegangen ist und sich diesem wichtigen Thema stellt.
Aufgabe der Polizei bleibt es, die Täter dingfest zu machen, die bei ihrer Flucht mit PS-starken Motoren über die Autobahn auch noch den Verkehr gefährden. 50 Bandenmitglieder stehen mittlerweile vor Gericht.
Geldautomaten sicherer machen, wie man das in Wiesbaden erreichen will, darüber hat Wiesbaden-Reporterin Birgitta Söhling berichtet. Sternenkrieger, Droiden und Lichtschwerter, seit Jahrzehnten begeistert das Star Wars-Universum Menschen auf der ganzen Welt und inspiriert Fans, ihre eigenen Filme zu drehen, darunter auch Lars Böhl aus Kassel. Zusammen mit zwei Freunden hat er 16 Jahre lang einen sogenannten Fanfilm produziert. An den Originaldrehorten und auch in Kassel. Reporterin Leonie Rosenthal stellt uns den Hobbyfilmer aus Nordhessen vor.
All right, so all the best, Durka. And may the force be with you.
Möge die Macht mit dir sein. Für Fans der Saga ist sofort klar, worum es geht. Wir sind im Star Wars-Universum. Die Macht, eine unsichtbare Kraft in der Science-Fiction-Welt, die Millionen Fans weltweit begeistert. Wie Lars Böhl aus Kassel. Der hat zusammen mit zwei Freunden einen Star Wars-Fanfilm produziert.
Es gab ja die Trilogie von George Lucas. Dann gab es die Prequel-Trilogie und danach hieß es ja eigentlich, es kommt nie wieder was von ihm. Und das war dann so der Startpunkt für viele für das Fanfilm-Thema, wo viele angefangen haben, Fanfilme zu machen.
Einfach selbst machen, statt ewig auf Fortsetzungen zu warten. So auch das Motto von Lars Böhl. Die Idee für den Film kam dem heute 51-Jährigen vor langer Zeit im Urlaub. Bei einer Reise zum Originaldrehort der Saga in Tunesien im Mai 2006. Für Lars Böhl ist das noch immer ein besonderer Moment.
Als ich dann da stand, hat es einfach so Klick gemacht. Da wusste ich jetzt so, da kann ich jetzt so die ganzen Leidenschaften, Reisen, Filme machen, Star Wars wirklich verbinden zu einem Ding. Und habe dann zwei Freunde überredet, den Veit und den Bene Galitz aus München, ein Jahr später nochmal nach Tunesien zu fahren und dann halt mit dem Jeep eine Woche rumzufahren, drei Kostüme einzupacken und ein kleines Filmchen zu drehen.
Aus dem gedrehten Material schnitt Lars Böhl kurzerhand einen Trailer und stellte ihn ins Netz. Dort kam der so gut an, dass sich Fans aus der ganzen Welt meldeten. Die unterstützen Lars Böhl bei Special Effects, Kostümen oder Kulissen.
Man sieht auch im Film, es stehen Laien vor und hinter der Kamera. Was den Film wirklich ausmacht, ist eben gerade die Art, wie er gemacht wurde. Der Look and Feel, der schon so die alten Star Wars-Filme trifft.
Dafür hat Lars Böhl auch Freunde und Familie fleißig eingespannt. Die übernahmen zum Beispiel Rollen als Statisten. Einer davon, Phil Neddermann aus Kassel. Als der Fanfilm letztes Jahr nach 16 Jahren in München Premiere feierte, war er natürlich mit von der Partie.
Das ist etwas, was sicherlich so schnell nicht mal wiederkommen kann. Und ich habe mal gesagt, auf der einen Seite hat er uns alle schäbig ausgenutzt, auf der anderen Seite hat er allen Freunden der letzten 20, 30 Jahre einen der größten Freundschaftsdienste erwiesen, die man so leisten kann.
Denn mit seinem Film hat Lars Böhl etwas geschaffen, das bleibt. Weil mit Fanfilmen aus dem Star Wars-Universum kein Geld verdient werden darf, wird es bei der einen Kinopremiere bleiben. Den Film können sich alle Fans der Galaxis aber kostenlos im Internet anschauen.
Star Wars-Enthusiast Lars Böhl aus Kassel hat zusammen mit anderen Fans einen Fanfilm gedreht. Nordhessen-Reporterin Leonie Rosenthal hat über ihn berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und auf hrinforadio.de gibt's die Sendung auch als Podcast zu hören.